Wir erforschen. Wir informieren. Wir organisieren. Wir argumentieren. Wir überzeugen. Wir machen. Mit deiner Unterschrift schützen wir Österreichs Trinkwasser vor PFAS-Pestiziden. global2000.at/petitionen.
Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer. Um das Weltklima steht es nicht gut. In den USA hat Trump den Klimaschutz zurückgedreht und auch in Europa werden Klimaziele und wichtige Klimagesetze aufgeschoben oder aufgeweicht. Und weltweit steigen die CO2-Emissionen immer noch weiter an. Das 1,5-Grad-Ziel, auf das sich die Staaten im Pariser Klimaabkommen geeinigt haben, scheint in weite Ferne zu rücken. Aber wie geht es jetzt weiter? Darüber haben internationale Forscherinnen und Forscher Ende September bei der ersten Overshoot-Konferenz in Luxemburg nahe Wien gesprochen. Der Begriff Overshoot beschreibt ein Szenario, in dem wir die 1,5-Grad-Grenze zunächst überschreiten, um sie später, hoffentlich zumindest, wieder zu unterschreiten. Mein Gast heute hat diese Konferenz mitorganisiert und ist auch Experte für Klimafolgen. Karl Friedrich Schleusner, Leiter der Forschungsgruppe für integrierte Klimafolgen am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse in Luxemburg. Hallo Herr Schleusner, danke fürs Kommen.
Freut mich sehr, hier zu sein.
Herr Schleusner, ein Großteil der Klimamodelle sagt inzwischen voraus, dass wir 1,5 Grad überschreiten werden. In einigen Jahren könnte es bereits soweit sein. Manche sagen sogar, dass es schon soweit ist, zumindest vorübergehend. Ist das 1,5-Grad-Ziel, auf das sich die Welt in Paris geeinigt hat, 2015 schon tot?
2024 war das erste Jahr, in dem die globale Mitteltemperatur über 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau lag. Das ist eine Kombination aus dem globalen Trend der globalen Erwärmung, der ausgelöst wird durch den menschengemachten Klimawandel, und von jährlichen Schwankungen im quasi weltweiten Wetter. Und unsere beste Abschätzung ist, dass dieses erste Jahr einen ganz erheblichen Teil quasi eines Wetterphänomens von einem Wetterphänomen verursacht wurde. Also der anthropogene Anteil, der menschengemachte Anteil an dieser Erwärmung ist ungefähr 1,35 Grad. Das ist unsere beste Abschätzung. Das heißt, wir sind noch nicht bei 1,5 Grad. Das Pariser Klimaziel bezieht sich auch auf ein langzeitliches Mittel, normalerweise gemessen über 20 oder 30 Jahre. Aber wir sind bedenklich nah dran, und um die globale Erwärmung aufzuhalten, müssen wir zu Netto-Null-Emissionen kommen. Davon sind wir sehr weit entfernt. Im Moment steigen die Emissionen von Jahr zu Jahr. Das heißt, unsere Chancen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sind mittlerweile leider verschwindend klein. Und man muss sagen, 10 Jahre nach Paris schaut es so aus, als ob das 1,5-Grad-Ziel zumindest temporär überschritten werden wird.
Temporär ist das Stichwort. Es gibt dieses sogenannte Overshoot-Szenario oder mehrere Szenarien. Was heißt denn das eigentlich genau?
In dem Kontext eines Overshoots oder Überschreitungsszenario sagen wir, wir werden ein bestimmtes Erwärmungsniveau, zum Beispiel 1,5 Grad, überschreiten und dann langfristig die Temperaturen wieder unter dieses Level runter senken. Dazu brauchen wir nach aktuellem Kenntnisstand eine aktive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre, um die Temperaturen langfristig wieder zu senken. Aber es gibt zum Beispiel auch sehr gute Gründe, das zu tun, da eben viele Klimafolgen über 1,5 Grad immer schwerwiegender werden. Das heißt, der Zustand der Welt in einem Overshoot-Szenario ist keiner, den man vielleicht so aushalten möchte. Das heißt, das Umkehren des Klimawandels, das erste Verlangsamen, dann Stoppen und dann Umkehren, ist sicherlich etwas, was wir als Menschheit ins Auge fassen müssen. Und dann gibt es eben auch noch Klimafolgen, die sich erst über den Zeitraum von vielen Jahrzehnten bis Jahrhunderten wirklich zeigen. Und dort können wir auch noch einen großen Unterschied machen, wenn wir die Temperaturen wieder nach unten bringen. Und in diesem Kontext reden wir von Overshoot-Szenarien. Um das, glaube ich, so ein bisschen einzuführen, warum wir darüber so ein bisschen sprechen. Ja. Denn ich glaube, in vielerlei Hinsicht ist so der Pariser Klimamoment ist so ein bisschen so die, und die Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad ist so die beste Welt, die wir uns in Paris vorstellen konnten. Ja, und wir haben, glaube ich, alle so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten 10 Jahren wir so von der Vorstellung einer besten Welt etwas abgekommen sind. Und wenn wir uns den Zustand der Welt heute anschauen, sind wir vielleicht in der zweit, vielleicht auch nur in der dritt oder vielleicht sogar viertbesten Welt angekommen. Nicht nur was den Klimaschutz angeht, aber eben auch. Und die erstbeste Welt wäre gewesen, 1,5 Grad niemals zu überschreiten. Und diese Chance haben wir wohl leider vertan. Und das heißt, wir reden auch wenn es um den Klimaschutz geht, nicht mehr um die beste, sondern vielleicht um die drittbeste Welt. Und deshalb sprechen wir von Overshoot. Also um das vielleicht ein bisschen einzuordnen für die Hörerinnen, dass das jetzt nicht so ein abstraktes Konzept ist, sondern dass es schon auch einfach darum geht, ja, wir haben eine Chance vertan. Und deshalb sind wir jetzt in der zweit-, dritt-, viertbesten Welt. Aber das ist ja vielleicht auch für die Hörerinnen was, mit dem sie irgendwie anfangen können. Weiß nicht, ob das ein nützlicher Gedanke war, aber vielleicht hilfreich, um es ein kleines bisschen greifbarer zu machen. Das ist dann doch sehr abstrakt.
Apropos greifbar, wie würde denn so eine 1,5 Grad Welt aussehen, die zumindest vorübergehend eben auf über 1,5 Grad sich erwärmt?
Also wir kriegen ja gerade so ein kleines bisschen einen Vorgeschmack davon. Ja, also die Wissenschaftlerinnen der Welt haben im Kontext des Weltklimarats in ihren Berichten zusammengetragen, wie die Klimafolgen mit der globalen Mitteltemperatur steigen. Und wenn wir 1,5 Grad überschreiten, dann sehen wir hohe bis sehr hohe Risiken an einer Reihe der Kernklimafolgenfelder. Zum Beispiel für besonders vulnerable biodiverse Systeme wie tropische Korallenriffe, aber auch andere biodiverse Systeme wie tropische Regenwälder oder Ähnliches überhaupt für das Ökosystem und Biodiversität weltweit. Aber zum Beispiel auch die Risiken von Extremwetter weltweit werden dann hoch, sind sozusagen im roten Bereich. Und zunehmend auch andere Klimafolgen, wie zum Beispiel die Risiken zu überschreiten von Kipppunkten. Wir haben jetzt mit dem ersten Jahr über 1,5 Grad wahrscheinlich so eine 20-Jahres-Periode erreicht, die dann im Mittel auch diese Klimafolgen zeigen wird. Ja, und die Ouvertüre schaut nicht gut aus. Ja? Wenn wir uns anschauen, was wir dieses Jahr schon alles an Extremwetterereignissen erlebt haben über die letzten 1, 2, 3 Jahre, dann ist das doch eine ganze Menge. Und viele von diesen Dingen werden auch gar nicht gehen, teilweise fast unter. Weltweit hatten wir dieses Jahr im Februar einen quasi Korallenbleichen-Event, also eine marine Hitzewelle, die tropischen Korallenriffe massiv beschädigt hat. Also man kann sich das vorstellen wie ein Waldbrand, aber unter Wasser, die über 80% der weltweiten Korallenriffe betroffen hat. Also genau die Risiken, die die Klimaforschung für 1,5 Grad beschreibt, sehen wir passieren und fallen teilweise noch intensiver aus, als das in Modellprojektionen sich dargestellt hat. Und ja, mit dieser Welt müssen wir auch umgehen lernen. Und wir sehen zunehmend eben auch, dass in einer solchen Welt auch Grenzen für Anpassungen erreicht werden. Dass wir eben nicht in der Lage sind, auch mit der Geschwindigkeit der Veränderung und auch mit der Heftigkeit der Veränderung umzugehen und adäquate Maßnahmen zu treffen.
Es ist auch immer wieder die Rede von Kipppunkten, die so dramatisch sind. Und welche Kipppunkte sind denn besonders nahe bei 1,5 Grad?
Also wir sehen eben sehr hohe Risiken für uns als Menschheit, als Gesellschaft, für das Ökosystem auf dem Planeten Erde heute. Und viele von diesen Folgen werden auch teilweise irreversibel sein. Ein Ökosystem, was verschwindet, ein Korallenriff, was bleicht, eine Community, die von einem extremen Wetterereignis zerstört wird, wird auch irreversibel teilweise oder kann irreversibel beschädigt werden. Dazu gibt es im Erdsystem noch großskalige Systeme, zum Beispiel das grönländische Eisschild oder das Teile des westantarktischen Eisschildes oder auch die atlantische Umweltzirkulation, die sehr viel warmes Wasser in den Nordatlantik transportiert, die das Potenzial haben, auch aus ihrer Eigendynamik heraus ihren Zustand zu verändern. Die beschreiben wir im Klimasystem als Kipppunkte oder Kippelemente. Und einige von denen, insbesondere die Eisschilde, sind sehr sensitiv gegenüber der Erwärmung. Und wenn wir langfristig, das heißt über Jahrzehnte, Jahrhunderte, über 1,5 Grad bleiben, müssen wir davon ausgehen, dass mehrere von diesen Kipppunkten erreicht werden, beziehungsweise Kippdynamiken ausgelöst werden, die dann auch nicht mehr reversibel sind. Und das zur Einordnung, also das grönländische Eisschild in seiner Gänze trägt Eis im Äquivalent von über 6 Meter Meeresspiegelanstieg. Und wenn das einmal ins Rutschen kommt, dann wird es über sehr lange Zeiträume, aber unaufhaltsam, dann auch abschmelzen. Das heißt nicht, dass diese Kipppunkte dann, dass das morgen passiert sozusagen oder in 10 Jahren passiert. Das heißt nicht, dass mit dem Erreichen von 1,5 Grad das dann auch dazu kommt. Aber es illustriert, warum wir über 1,5 Grad vielleicht nicht bleiben wollen. Ja, weil wenn wir dort langfristig und über sehr lange Zeiträume bleiben oder die Erwärmung auch deutlich überschreiten, dann laufen wir Gefahr, dass wir solche Kipppunkte auslösen. Wir haben uns das mal angeschaut. Also wenn wir in einer Studie vom letzten Jahr, geleitet von einer Kollegin hier vom JASA von mir, wenn wir auf dem aktuellen Emissionspfad, der durch die aktuellen Politikmaßnahmen impliziert wird, bleiben, dann würden wir eine Erwärmung von fast 3 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts erreichen. Und auch wenn wir dann wieder versuchen, von diesem Level runterzukommen, was wirklich sehr, sehr lange dauern würde, also weit über Zeitskalen hinaus, in die wir uns jetzt irgendwie vorstellen können, für unsere menschliche Planungsfähigkeit, hätten wir immer noch ein Risiko von fast 50%, dass einer dieser Kipppunkte dann auch wirklich kommen würde. Ja? Also das heißt, die Verantwortung und das Vermächtnis von Overshoot und das Vermächtnis von unserem Handeln heute oder Nichthandeln wird die Zukunft der Menschheit auf diesem Planeten über Jahrhunderte und Jahrtausende prägen. Und eine dieser Dinge, die dafür insbesondere relevant sind, sind eben diese irreversiblen Teile des Erdsystems, die Kippelemente.
Kipppunkt beinhaltet ja schon das ein bisschen. Heißt es dann, wenn es einmal gekippt ist, dass es dann auch nicht mehr wieder gut zu machen ist? Also eben zum Beispiel das Abschmelzen der Eisschilde. Also wenn sie einmal anfangen zu schmelzen, frieren sie dann nicht mehr ein, wenn man dann auch wieder unter 1,5 Grad kommt?
Genau, das ist die Dynamik. Also sie haben eine Eigendynamik, die dann eben nicht reversibel ist. Also ein Eisschild, was verschwunden ist, das bräuchte sehr viel kühlere Temperaturen global gesehen, um wieder zu wachsen. Diese Eisschilde sind da, weil wir quasi aus einem Eis- und Warmzeitzyklus kommen, der über die letzten Jahrhunderte, tausende Jahre immer wieder vor uns zurückgegangen ist. Und wir wissen auch aus der Erdgeschichte, dass in Episoden, die nicht viel wärmer als maximal 2 Grad waren, vielleicht sogar ungefähr so wie heute, der Meeresspiegel deutlich höher lag. Also wir haben, da waren diese teilweise abgeschmolzen, das wissen wir auch. Und das heißt, wir sehen, die sind sensitiv gegenüber der globalen Erwärmung und wachsen erst wieder bei sehr viel kälteren Temperaturen. Also dann einfach den gleichen Weg zurückzugehen, das System läuft quasi in eine andere Richtung weiter und zeigt eine Irreversibilität. In der Physik würden wir das als Hysterese beschreiben, also so wie man ein Messer magnetisiert und das dann magnetisch bleibt sozusagen, so verändern diese Systeme ihren Zustand. Ja, und das heißt, dass für zukünftige Generationen, selbst wenn sie dann, ja, wenn man lange nicht mehr weiß, wie ein Kohlekraftwerk aussieht oder welche politischen Konstellationen im Jahr 2025 irgendwie geherrscht haben, für die Zukunft des Planeten Erde und zum Beispiel insbesondere auch für den Meeresspiegel, werden diese Entscheidungen heute schwerwiegende Konsequenzen haben. Und man weiß ja immer nie so richtig, was sozusagen von der Geschichte bleibt. Aber wenn wir die Entscheidungen, die wir heute fällen, werden eben den Meeresspiegelanstieg für die nächsten über 1000 Jahre bestimmen. Ja? Und das ist eine eigenartige Vorstellung, ja, aber das können wir mit physikalischer Sicherheit heute schon sagen.
6 Meter Meeresspiegelanstieg sind sozusagen im Eis gespeichert, der sich langfristig dann erhöhen wird. Über welche Zeiträume sprechen wir da?
Also das ist der Fall, wenn das grönländische Eisschild komplett abschmelzen würde. Ja, also das ist eine illustrative Zahl, diese 6 Meter, aber sozusagen das ist die Größenordnung, von der wir sprechen. Teile des westantarktischen Eisschildes sind dann zum Beispiel 3 bis 4 Meter. Also sagen wir mal, wir reden auf einer Skala von mehreren Metern. Ja? Und die Frage, wie schnell das geht, ist ultimativ eigentlich auch die, wo wir die größten wissenschaftlichen Fragestellungen im Moment noch haben. Die wissenschaftliche Community ist sich sehr einig, dass das passieren kann, dass das passiert ist in der Erdgeschichte und dass es unter dem aktuellen Erwärmungspfad auch große Risiken gibt, dass es wieder passiert. Das, was wir mit weniger Genauigkeit sagen können, ist, wie schnell es passiert. Und das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir die Frage von Overshoot oder auch von unserem Handeln heute beleuchten wollen, denn es kann auch sein, dass es sehr schnell geht. Ja, also sehr schnell in den Zeiträumen heißt wenige 100 Jahre, langsam hieße viele 1000 Jahre. Aber wir würden dann doch davon ausgehen wollen, dass wenn wir uns das Risiko anschauen, dass solche Systeme im Zweifel reagieren und sehr schnell reagieren, dass wir das vermeiden wollen. Und das geht eben nur, wenn wir jetzt schleunigst quasi das Risiko der Overshoot-Welt wirklich als solches begreifen und so schnell wie möglich die globalen Emissionen auf Null bringen. Denn nur dann haben wir eine Chance, diese Risiken auch noch substanziell zu begrenzen.
Ein Kippelement, das auch in den Medien in den letzten Monaten sehr präsent war, ist der Kollaps der atlantischen Meeresströmung. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario und was würde das für Europa bedeuten?
Das hat nicht direkt was mit Overshoot zu tun. Ist vielleicht auch eine Frage, die wir dann gar nicht so unbedingt abbilden wollen, weil ich glaube, dass die mediale Rezeption dessen, was die Risiken der NS-Elmo-Kollaps sind und was der Stand der Wissenschaft ist, ein bisschen auseinandergehen. Der Stand der Wissenschaft, wie im IPCC wiedergespiegelt ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass es im 21. Jahrhundert passiert und dass es unter hohen Erwärmungsszenarien nicht auszuschließen ist. Das ist auch nach wie vor das, was wir sehen und bewerten. Da gibt es eine Reihe von auch wissenschaftlichen Fragestellungen darum. Das Risiko dafür ist natürlich eins, was man sehr, sehr ernst nehmen muss. Es ist gar nicht die Frage, dass man das nicht als Risiko begreifen muss. Aber es kann zum Beispiel eben sein, dass wenn es uns gelingt, die globalen Temperaturen wieder zu senken, dass sich gegebenenfalls auch die atlantische Umweltzirkulation wieder erhöht. Das, was aber in dem Kontext wichtig zu verstehen ist, dass die sich auch sowieso schon abschwächt. Ja? Also die schwächt sich im Moment ab, die wird sich auch unter der globalen Erwärmung weiter abschwächen. Und die Frage, ob sie kollabiert oder nicht, ist gar nicht unbedingt die jetzt unser Klima in den nächsten Jahrzehnten beeinflussen wird, weil das alles sozusagen auf Erdzeitskalen passiert, die jetzt nicht in Jahren funktionieren, sondern in längeren Zeiträumen. Aber wir gegebenenfalls auch da die Chance haben, durch ein Absenken der globalen Temperaturen langfristig da auch wieder das System sozusagen von der Kante zurückzuziehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie der Abbruch des Golfstroms um die Ecke ist, sondern Es ist eigentlich ein Forschungsfeld, auch eins, was wir natürlich als Risiko sehr ernst nehmen müssen, aber eingebettet in viele, viele andere Risiken des Klimawandels, wie Hitzewellen, wie Hitzetote, die wir in Europa viele haben, wie verheerende Waldbrände und andere Folgen des Klimawandels. Deshalb bin ich ein kleines bisschen, was an dieser Frage gibt, gibt es eine sehr große mediale Aufmerksamkeit, die auch auf ein Framing, was eine Minderheit in der wissenschaftlichen Community so überhaupt so wirklich so vertritt. Ja, also das Risiko, dass wir bis 2050 der Golfstrom abbricht, das ist eine Minderheitsmeinung in der wissenschaftlichen Community. Und deshalb bin ich auch so ein bisschen, also ich möchte nicht unbedingt das Thema, auch das Thema Overshoot um diese Frage herumstellen. Das ist dann nochmal vielleicht eine eigene Diskussionspunkt dazu.
Wie sieht es in Österreich aus? Österreich erwärmt sich ja momentan schon sehr viel schneller als der globale Durchschnitt. Was kommt denn auf unser Land zu, wenn wir diesen Overshoot erleben?
Auf Österreich wie andere eben immer schneller und eskalierende Klimafolgen, die insbesondere dann auch die natürlichen Anpassungsfähigkeiten von Gesellschaften, von unserer sozioökonomischen Struktur und auch von unserer Natur überschreiten. Also so ein bisschen ist es so, dass über 1,5 Grad wir halt zunehmend Wetterphänomene oder Wetterextreme sehen werden, auf natürliche Art und Weise nicht passiert werden. Ja, also wir haben gerade eine Studie gemacht zu globalen Hitzewellen und die auch an den Klimawandel attribuiert und eine Vielzahl davon wäre ohne den Klimawandel gar nicht aufgetreten. Ja, also wir sehen Phänomene, die es ohne den menschengemachten Klimawandel nicht gegeben hätte. Und das heißt, dass wir zunehmend quasi ein Klima haben, auf das weder unsere Natur, ja, Bäume, die über Jahrzehnte wachsen, eingestellt sind, noch unsere Siedlungen, noch unsere sozioökonomische Struktur, mit der wir planen und gebaut haben, weil wir den Planeten in einer massiven Geschwindigkeit erwärmen, ein Viertel Grad pro Jahrzehnt im Moment. Und diese Folgen sieht man eben auch in Österreich. Ich denke, vor noch ein paar Jahren war man ein bisschen der Meinung, dass vielleicht Europa und auch Österreich eher weniger vom Klimawandel betroffen sein wird, verglichen mit anderen Regionen auf der Welt. Und zunehmend sieht man, dass das vielleicht auch ein Fehlschluss war, denn wir sehen schwerwiegende Klimafolgen auch in Österreich. Und der Sachstandsbericht des österreichischen Assessment Reports, der gerade dieses Jahr jetzt erschienen ist, finde ich, zeichnet da ein sehr, sehr umfangreiches Bild von den Risiken für Österreich, für alle Sektoren, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Tourismus, Gesundheitssektor ganz besonders, Transport und Ökonomie. Und ich denke, da ist Österreich auch in besonderem Maße dann natürlich auch irgendwie davon betroffen.
Ein Punkt, wo die Klimakrise für viele besonders sichtbar ist in Österreich, weil es auch sehr symbolträchtig ist, sind die Gletscher. Wie sieht es denn hier aus? Sind die bei einem Overshoot dann komplett verloren oder kann man die später wieder abkühlen?
Also die Chancen für alpine Gletscher in diesem Jahrhundert, dieses Jahrhundert großflächig zu überstehen, sind sehr klein. Also der Großteil der Gletschermasse in Österreich und den europäischen Alpen an sich ist dem Verschwinden jetzt schon vermacht. Ja? Das wird sich über viele Jahre weiterentwickeln. Gleichzeitig ist sozusagen für das, was an Gletschermasse gegebenenfalls noch übrig bleibt, eben das Absenken der Temperaturen langfristig die allerbeste Chance. Denn Gletscher können auch wieder wachsen und würden auch wieder wachsen. Aber es ist eben ja auch eine besonders sichtbare Klimafolge, die wir da sehen können. Und man muss aber leider sagen, dass insgesamt für die europäischen Gletscher die Zukunftsperspektive nicht besonders rosig ist. Und wenn wir die 1,5-Grad-Grenze gehalten hätten, dann hätten wir deutlich bessere Chancen gehabt, auch noch einen Teil dieser Gletscher zumindest zu bewahren.
Bei diesem Overshoot-Szenario geht es ja darum, dass die Temperatur vorübergehend überschritten wird. Wie will man denn die dann langfristig oder möglichst schnell natürlich wieder senken auf das unter die 1,5-Grad-Marke? Wie soll denn das genau funktionieren?
Das ist eine große Herausforderung und zeigt so noch so ein bisschen, warum wir, wenn wir vom Overshoot reden, vielleicht eher von der drittbesten Welt oder anders reden müssen, weil das ist sozusagen eine Aufgabe, die einer gigantischen planetaren Aufräumaktion gleicht. Ja, wir müssen also eine gigantische atmosphärische Müllabfuhr ins Leben rufen, mit der wir aktiv CO2, das Treibhausgas, was insbesondere für den Klimawandel verantwortlich ist, aktiv aus der Atmosphäre entnehmen. Wir haben darin einen mächtigen Verbündeten und das ist die Pflanzenwelt, die betreibt Photosynthese und absorbiert CO2. Und das ist unsere Chance, das auch umzusetzen. Wir haben ja heute schon eine Landsenke auch, also ein Wald und auch Böden und überhaupt Ökosysteme nehmen CO2 auf, insbesondere wenn sie wachsen, wenn sie wieder gepflegt werden. Wir haben also quasi die Chance, auch durch Wiederaufforstung, durch nachhaltige Bewirtschaftung, durch auch Wiedervernässung von Mooren und so weiter auch aktiv quasi CO2-Senken zu schaffen. Und das ist besonders wichtig, dass wir da auch irgendwie dran sind. Und dann ist die Frage, was darüber hinaus an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Das kann sein, indem man zum Beispiel in viel größerem Maße auch versucht, mit Biostoffen zu bauen, also zum Beispiel etwas als Baustoff zu verwenden und Ähnliches, aber insbesondere eben auch wirklich im industriellen Maßstab CO2 auf der Atmosphäre zu nehmen, indem man zum Beispiel mit Bioenergie, Biogas heizt und das CO2 abscheidet und in alte, also unterirdische Senken einlagert. Ja, also dort, wo früher Öl und Gas lagerte, könnte man auch wieder CO2 einlagern. Das passiert auch teilweise, dass da schon CO2 eingespeist wird. Das ist natürlich ein technisch enormer Aufwand, aber technisch auch durchaus möglich. Und in diesem Kontext muss man eben schauen, was heißt das, was sind auch die potenziellen Folgen davon und vor allen Dingen, wer soll das alles bezahlen? Und wir müssen uns vor Augen führen, dass das ja auch etwas ist, was auf zukünftige Generationen insbesondere zukommt. Also die Frage, die also sozusagen meine Tochter und heute junge Menschen müssen Mitte des Jahrhunderts gegebenenfalls mit noch deutlich schlimmeren Klimafolgen, als wir heute sehen, umgehen können und gleichzeitig aber auch noch in der Lage sein, für diese planetare Aufräumaktion zu bezahlen. Und das ist eine große Herausforderung. Ob das so gelingt, ist alles andere als sicher. Aber es ist eben leider so, dass in der Welt, in der wir uns heute befinden, das immer noch wahrscheinlich die bessere unter vielen schlechten Optionen ist, tatsächlich aktiv daran zu arbeiten, dass wir großskalig und im industriellen Maßstab CO2 aus der Atmosphäre entnehmen können.
Diese Methoden sind ja momentan auch sehr umstritten, weil die Sorge besteht, dass es ablenkt von der Emissionsreduktion, also dass man immer diese Technologien zu groß präsentiert, dass es dann ablenkt. Das heißt aber, eigentlich sind sie in Zukunft unbedingt notwendig.
Diese Sorge ist sehr berechtigt, denn wir sehen ja nicht, dass stringent Emissionen so reduziert werden, wie sie reduziert werden sollten. Und ich glaube, das, was mittlerweile die Forschung dazu sehr klar sagen kann, und wir haben gerade letzte Woche, vor zwei Wochen in dem Fachjournal Nature dazu eine Studie publiziert, ist, dass das Potenzial dieser Senken global ist begrenzt. Ja, also auch überhaupt die Einlagerung unterirdisch ist vielleicht begrenzt auf zwar immer noch viele 100 Milliarden Tonnen CO2, aber die entsprechen ungefähr vielleicht nur zwischen 0,4 und 0,7 Grad globaler Erwärmung. Ja, also wir können gar nicht darauf setzen, dass das unbegrenzt, selbst wenn alles andere sozusagen funktioniert, dass das unbegrenzt möglich sein würde. Und das ist eben insbesondere der Kontext, in dem wir uns jetzt befinden. Also die Sorge, dass wir jetzt quasi CO2-Abscheidungsmaßnahmen verwenden, weil wir glauben, da können wir dann weniger Emissionen reduzieren, ist fehlgeleitet. Wir brauchen diese CO2-Abscheidungsmaßnahmen zusätzlich zu der maximal möglichen Emissionsreduktion. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die Frage von, ja, wir könnten das machen oder wir hätten diese Option, dann können sie gegeneinander abwägen, wenn es um Klimaschutz geht, nicht mehr funktioniert. Wir brauchen, um Klimarisiken wirklich noch einhegen zu können, alle Optionen auf dem Tisch. Das heißt, wir müssen maximale Emissionen reduzieren und gleichzeitig an der aktiven Entnahme arbeiten. Und das ist natürlich sozusagen im politischen Umsetzungsprozess eine große Herausforderung, weil es natürlich sehr verführerisch ist, auf der einen Seite weniger zu tun, weil man darauf setzt, dass zukünftige Technologien eben im Zweifel einem dafür helfen würden. Aber das ist eben auch besonders wichtig zu verstehen, dass was wir jetzt vertrödeln, müssen wir später doppelt und dreifach wieder zurückzahlen. Und wir werden gar nicht unbedingt die Möglichkeiten haben, so viel CO2 abzuscheiden, dass wir uns erlauben können, weiter zum Beispiel in Sektoren zu emittieren, wo wir eigentlich die Emissionen auf Null bringen können.
Zum Beispiel Energieversorgung.
Zum Beispiel in der Energieversorgung, in großen Teilen des Transports. Wir müssen auch den Gebäudesektor maßgeblich dekarbonisieren. Es gibt ein paar Sektoren, die sind sehr schwierig zu dekarbonisieren. Das sind insbesondere industrielle Sektoren, die Chemieindustrie und ein paar andere. Auch der Bausektor mit Zement gibt es, wenn man mit Zement bauen möchte, einfach nur begrenzte Möglichkeiten, dort irgendwie wirklich auf Null-Emissionen zu kommen. Das heißt, es gibt ein paar Sachen, die sind einfach schwierig. Und dafür brauchen wir, um Null-Emissionen zu erreichen, aktive CO2-Entnahmen. Und wenn wir dann negativ gehen wollen, dann brauchen wir natürlich noch mehr davon. Aber wenn wir uns erlauben würden, weiter quasi vermeidbare Emissionen, zum Beispiel Gaskraftwerke oder Ähnliches, langfristig zu betreiben, dann sind wir auf dem Holzweg. Das wird sich nicht ausgehen.
Welche CO2-Entnahmetechniken, da gibt es ja auch sehr viele, sind denn da besonders vielversprechend?
Die besonders vielversprechend sind die meisten positiven Nebeneffekte haben. Also zum Beispiel können wir durch die Stärkung von Böden und CO2-Speicherung in Böden und überhaupt nachhaltige Bewirtschaftung von Böden sehr viele Co-Benefits auch für die Landwirtschaft erreichen. Wir können quasi die Bodengesundheit stärken und gleichzeitig mehr CO2 daran speichern. Wir können und sollten vor allen Dingen natürlich Ökosysteme schützen und auch dafür sorgen, dass wir sie stärken in ihrer Fähigkeit, CO2 zu speichern. Das Problem ist mit diesen natürlichen Senken, sie sind begrenzt, das Potenzial ist begrenzt und sie werden gleichzeitig auch vom Klimawandel in Mitleidenschaft gezogen. Also letztes Jahr war das erste Jahr weltweit, wo die quasi weltweite terrestrische Landsenke, also die Biosphärensenke, die normalerweise ungefähr ein bisschen weniger als ein Viertel der menschengemachten Emissionen quasi direkt schon wieder abpuffert, diesen Pufferungseffekt quasi komplett verloren hat aufgrund von einer Serie von extremen Ereignissen. Ne? Weltbrand in Kanada, eine extreme Dürre im amazonischen Regenwald und so weiter. Das heißt, wir zerstören oder schwächen quasi die Natur, die versucht abzupuffern, was wir ihr antun. Ja? Und das heißt, die beste Chance ist, mit der Natur zusammen auch diese Senken zu stärken. Diese Möglichkeit besteht, aber wenn wir 1,5 Grad deutlich überschreiten sollten, wird sie immer schwächer. Und dann bleiben uns nur noch technische Optionen, die sind teuer, kommen teilweise auch mit möglicherweise großen Nebeneffekten. Wenn wir da viel zum Beispiel Bioenergie zum Verbrennen, zum CO2-Abscheiden verbrauchen würden, hat das natürlich Konsequenzen für die Landnutzung, für die weltweite Ernährungssicherheit und ähnliches. Und das wird immer schwieriger. Ja? Also das heißt, die besten Optionen sind die, wo wir am meisten positive Nebeneffekte haben, aber es sind eben leider auch die vulnerabelsten. Und das zeigt eben nochmal sehr, sehr deutlich, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass diese Technologien das dann schon richten werden, ja? Sondern wir müssen eben eigentlich darauf setzen, dass wir uns so wenig wie irgend möglich darauf verlassen, dass wir großskalig CO2 aus der Atmosphäre nehmen können, wissend, dass wir es trotzdem brauchen.
Die Idee des Overshoot-Szenarios ist ja, dass man die Temperatur kurzfristig überschreitet, diese Marke von 1,5 Grad und dann eben wieder unterschreitet. Gibt es nicht auch die Gefahr, bestimmte CO2-Senken dann durch die höhere Erwärmung einfach wieder CO2 abgeben und das Gegenteil eintritt, dass eben mit dieser Überschreitung danach nicht CO2 wieder gespeichert wird, sondern auch wieder noch mehr emittiert wird und dass es dann zu diesem Hothouse Earth kommt, wo dann einfach die Emissionen immer weiter ansteigen, auch durch Böden zum Beispiel, wo ja auch sehr viel Kohlenstoff gespeichert ist?
Also unser aktuelles Verständnis des Klimasystems und wie es in unseren Klimamodellen abgebildet ist, deutet nicht auf einen selbstverstärkenden Klimawandel hin, zumindest nicht dort, wo wir uns befinden. Das ist aber nur begrenzt eine gute Nachricht, weil es eben natürlich trotzdem sein kann, dass der Klimawandel aufgrund von einer Reihe von verschiedenen Feedbacks im Klimasystem, das hat mit dem Ozean zu tun, mit atmosphärischen Feedbacks, mit Wolkenstrukturen, aber eben auch mit dem Kohlenstoffkreislauf, stärker ausfällt, als wir das im Moment zentral annehmen. Also die Wahrscheinlichkeitsbereiche, welche Erwärmung möglich ist, sind immer noch sehr, sehr breit. Also um das zu veranschaulichen, also ein Szenario, was die Erwärmung auf uns um 1,5 Grad begrenzt und dann wieder auch unter 1,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts bringt, hat immer noch eine ungefähr 10%ige Wahrscheinlichkeit, 2 Grad zu überschreiten. Ja, also die Wahrscheinlichkeitsbereiche aufgrund dieser Erdsystem-Feedbacks sind sehr breit und wir sollten die sehr ernst nehmen. Ja, also wenn ich eine Wahrscheinlichkeit habe, auch in diesem Szenario immer noch von 10%, dass es sogar vielleicht dann 2 Grad überschritten wird, ist es natürlich eigentlich ein großer Grund zur Sorge. Und wenn es dazu kommt, also wenn die Erdsystem-Feedbacks sozusagen vielleicht stärker ausfallen, als wir sie im Moment sehen, dann brauchen wir natürlich insbesondere eine Risikovorsorge. Ja? Also wir können selbst, wenn wir das Beste tun, was wir an Emissionsreduktion erreichen können, könnte es immer noch sein, dass wir quasi stärkeren Feedbacks ausgesetzt sind, als wir das im Moment zentral gedacht hatten. Und dafür brauchen wir insbesondere eben auch eine CO2-Entnahmereserve, ja, also quasi eine vorbeugende Kapazität, wie im Katastrophenfall man eben Wasser, Lebensmittel und andere Dinge vorhalten muss, müssen wir diese Reserve vorhalten, weil es sein kann, dass der Klimawandel stärker ausfällt, als wir im Moment denken, dass vielleicht auch das Erreichen von Null-Emissionen unzureichend sein wird, um die Erwärmung aufzuhalten, sondern die Erwärmung vielleicht dann noch ein bisschen weiterläuft. Und für solche Fälle müssen wir auch gewappnet sein. Und das heißt, insbesondere müssen wir auch zukünftige Generationen in ein paar Jahrzehnten vorbereiten, dass sie die Möglichkeit haben, da zu reagieren. Wir dürfen auch die Senken dafür nicht verschwenden, ja? Sondern wir müssen sie vorhalten als Schutzmechanismus, als eiserne Reserve, um wirklich die Klimarisiken in diesem Jahrhundert und darüber hinaus als Menschheit adressieren zu können. Und das unterstreicht eben nochmal einen anderen Aspekt, den ich vorhin noch gar nicht so weit ausgeführt habe, weil ich es jetzt auch nicht zu breit machen wollte, aber eben wie groß das Risikospektrum in einer sogenannten Overshoot-Welt tatsächlich ist. Und es kann uns sein, dass wir in 1,5 Grad überschreiten und uns nicht gelingen wird, die Temperaturen wieder darunter zu senken. Aber wir sollten es in jedem Fall probieren, denn wenn sozusagen die Gründe des Klimafeedbacks zum Beispiel, die dafür sprechen würden, dass wir mehr Erwärmung oder mehr langfristige Erwärmung bekommen, mit denen müssen wir auch umgehen und die brauchen im Endeffekt die gleichen Antworten, die da sind, so schnell wie möglich Null Emissionen erreichen und danach tatsächlich aktiv CO2 aus der Atmosphäre netto zu entnehmen, um zu versuchen, die Temperaturen wieder zu senken oder zumindest die schwer ausfallende Klimafeedbacks teilweise zu kompensieren.
Warum sieht es denn aktuell gerade klimapolitisch so schlecht aus? Ich kann mich noch erinnern, bei der Klimakonferenz in Glasgow wurden Prognosen vorgestellt, wo das optimistischste Szenario erstmals unter 2 Grad, was natürlich immer noch viel zu vieles unter 2 Grad war. Jetzt ist man da schon weiter hinüber. Wo ist diese ganze Hoffnung verflogen?
Wenn wir uns den Klimadiskurs im Jahr 2025 ansehen, müssen wir eben sagen, wir befinden uns in einer anderen Welt als in Paris in 2015. Ja, also Paris ist sicherlich, das Klimaabkommen von Paris ist einer der Höhepunkte des multilateralen Prozesses, vielleicht ein Höhepunkt des multilateralen globalen UN-Prozesses im 21. Jahrhundert. Und was wir leider gesehen haben, ist, dass das beschränkt sich eben nicht nur auf den Klimaschutz, sondern dass quasi die globale Zusammenarbeit sich doch extrem verschlechtert hat, insbesondere in den letzten Monaten, muss man ja fast sagen, aber auch in den letzten paar Jahren. Und diese neue Welt, in der wir uns sozusagen befinden, die doch sehr anders ist als die Welt von 2015, hat ja eben auch schwerwiegende Konsequenzen für den globalen Klimaschutz. Gleichzeitig und parallel zu sozusagen einer sich erschwerenden politischen Weltlage ist der technologische Lösungsraum immer größer geworden. Und es ist auch überhaupt nicht so, dass globaler Klimaschutz nicht funktioniert. Also in der Zeit des Pariser Abkommens gingen wir davon aus, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, wir in einer 4-Grad-Welt landen, vielleicht auch 4,5. Davon sind wir mittlerweile weit entfernt. Wir werden in den aktuellen Emissionspfaden, die wir abschätzen, technologisch irgendwo vielleicht zwischen 2,5 und 2,9 Grad im zentralen Estimate, also stärkere Feedbacks sind nicht ausgeschlossen, aber landen und gegebenenfalls, wenn Länder ihre Netto-Null-Ziele eben auch halten, auch noch deutlich drunter. Und das ist der Erfolg des Pariser Abkommens. Ja? Also das Pariser Abkommen und das Etablieren von Netto-Null-Zielen, die jetzt im europäischen Kontext ja auch im europäischen Recht verankert sind, ist auch ein Erfolg dieses multilateralen Prozesses. Gleichzeitig zu dem sozusagen sich erschwerenden politischen Klima hat sich aber also die technologische Möglichkeitsraum sehr stark erweitert. Also erneuerbare Energien sind die billigste Energieform fast überall auf der Welt, werden auch in Ländern gebaut aus ganz anderen Gründen, die wenig mit Klimaschutz zu tun haben. Ich erwähne da jetzt das zum Beispiel ein Bundesstaat im Süden der USA, Texas, das führend ist in den USA im Ausbau von erneuerbaren Energien, einfach weil es Sinn macht, weil es ökonomisch Sinn macht. Wir haben die Kosten für diese Technologien runtergebracht. Wir haben die Kosten für Batterietechnologien sind massiv gefallen, haben sich halbiert im Zeitfenster von weniger als einer Dekade. Und das ermöglicht dann völlig andere Mobilität und auch Energiespeicherung. Ich meine, wir sehen das im Transportsektor im Moment, ein Durchsetzen auch von irgendwie Elektroautos, nicht aufgrund oder Elektromobilität, auch einfach aus Kostengründen und aus Effizienzgründen. Und diese Art von Transformation zeigt uns eigentlich, was auch möglich ist und was nach wie vor möglich ist. Und ich glaube, der Diskurs um auch Klimaschutz und Klimapolitik muss sich auch in diesem Kontext verschieben. Wir sind immer noch in einem Narrativ, der Klimaschutz, auch nationalen Klimaschutz, als Last und als Aufgabe begreift. Währenddessen es eigentlich so ist, dass das die Technologien der nahen Zukunft sind. Und wer da den Anschluss verpasst, und das sehen wir ja zum Beispiel im Automobilsektor in Zentraleuropa gerade als große Herausforderung, dem wird es sehr, sehr schwer fallen, dann auch im Geschäft zu bleiben. Und das sehen wir im Transportsektor im Moment, das werden wir im Gebäudesektor sehen und Ähnliches. Und da muss man die wirtschaftlichen Chancen der Transformation begreifen und auch zu seinem Vorteil zu nutzen wissen. Auch da kann ich wieder sehr gerne auf den Assessment Report für Österreich verweisen, der das sehr für Österreich auch sehr deutlich aufzeigt, was die Potenziale sind. Und wir wissen einfach, dass es sehr, sehr, sehr viel günstiger ist, Klimaschutz zu betreiben. Und wenn uns diese Transformation gelingt, dann haben wir eine Welt, die sauberer ist, die günstiger ist und die uns auch noch und unseren Kindern eine nachhaltige Zukunft auf diesem Planeten ermöglicht. Und das, glaube ich, sollte der Fokus dieses Diskurses sein, auch wenn sich vielleicht im globalen politischen Umfeld es im Moment sehr, sehr, dass einem schwer vorkommt, sich vorzustellen, wie die Lösungen denn aussehen können. Aber vielleicht als letzter Gedanke dazu, weil wir ja gewohnt sind, sozusagen in die USA zu schauen, auch in der Frage, wo bewegt sich die Weltpolitik hin und da muss man klimapolitisch sagen, das ist mittlerweile ein bisschen anders. Heute, wie wir das aufnehmen, deshalb kann ich das noch nicht genau sagen, werden die chinesische Regierung wahrscheinlich ihr nationales Klimaziel für 2035 verkünden. Und der Effekt dessen, was sich China dort verpflichten wird, ist wahrscheinlich größer als der Trump-Administration bezüglich der weltweiten Emissionstrajektorie, weil China mit Abstand der größte Emittent ist. Wir sehen Zeichen dafür, dass China gegebenenfalls die Emissionen in China dieses oder in den nächsten Jahren ihren Scheitelpunkt erreichen würden und dann schnell fallen. Wir sehen, dass der Emissionsanstieg in Indien zum Beispiel sehr viel langsamer verläuft, als zu erwarten gewesen wäre, einfach auch aus Kostengründen, weil erneuerbare Energien schnell skalierbar sind und günstig. Und das heißt, ja, sozusagen insbesondere im US-amerikanischen Kontext in der Klimapolitik passiert, aber wir auch in Europa natürlich irgendwie als Rollback begreifen müssen und auch als politische Ambitionslosigkeit einiger Akteure auch in der europäischen Politik, ist nicht das ganze Bild, sondern das ganze Bild ist auch, dass sich weltweit eine Energie, insbesondere im Energiesektor, eine technologische Revolution vollzieht, in der man vor allen Dingen auch den Anschluss verpassen kann. Aber die heißt, dass die globale Emissionstrajektorie nicht mehr nur von den USA oder von der europäischen Politik bestimmt wird, sondern eben von sehr vielen anderen Akteuren. Und deren Handeln sieht nicht überall genauso negativ aus, wie sie es vielleicht für uns jetzt im Moment darstellt.
Gibt Ihnen das Zuversicht als Klimaforscher? Das klingt ja auch nach einem Beruf, wo man sehr viel mit Hoffnungslosigkeit auch konfrontiert ist.
Ich finde es enorm zu sehen, welche Chancen sich aus Klimaschutz ergeben und welche auch neuen Allianzen und Möglichkeiten das eröffnet. Und auch Chancen an sich, auch andere Menschheitsprobleme im Kontext des globalen Klimaschutzes zu adressieren. Ich denke, es ist eine große Herausforderung und es gelingt längst nicht immer. Aber als ich angefangen habe, als Klimaforscher zu arbeiten, war die Erwartungshaltung, wir steuern vielleicht auf eine 4-Grad-Welt hin, vielleicht auf eine 5-Grad-Welt hin. Wir haben diese absoluten Horrorszenarien zum Teil abgewendet, das können wir sagen. Also es schaut nicht mehr so aus, als ob eine unbegrenzte Weiterausbeutung der fossilen Ressourcen und Verbrennung wirklich der Weg der Menschheit ist, sondern wir sehen technologische Revolutionen, die das verändern. Wir sehen natürlich auch den politischen Pushback der Akteure, die an dem fossilen Modell festhalten wollen. Aber es ist ein dynamischer gesellschaftlicher Prozess und ich sehe auch da sehr, sehr viele und unterschiedliche gesellschaftliche Akteure von der Zivilgesellschaft zu natürlich den politischen Akteuren, aber zunehmend auch dem Finanzsektor und Unternehmen, die das als Chance begreifen und auch diese Transformation wollen und auch diese Verantwortung sich annehmen wollen. Und ich denke, das ist als Wissenschaftler und als Wissenschaftlerin eine Chance, diese wichtigen gesellschaftlichen Verhandlungsprozesse, und darum geht es ja dann, wenn wir sagen, wie betreiben wir Klimaschutz, wer muss dafür bezahlen, wie verteilen wir Verantwortlichkeiten und wie unterstützen wir auch zum Beispiel besonders betroffene Individuen oder Sektoren, Unternehmen und so weiter, wie diese Aushandlungsprozesse möglichst auch auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse organisiert werden können und dabei zu tragen, ist mir persönlich eine große Ehre. Also ich bin keineswegs hoffnungslos, sondern vielmehr angespornt, weiter auch wissenschaftlich zu arbeiten und aber insbesondere auch den gesellschaftlichen Diskurs so zu begleiten und wissenschaftliche Informationen dort einzubringen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war Edition Zukunft Klimafragen für heute. Wir freuen uns über eure Kritik, eure Anregungen, euer Feedback zu unserem Podcast. Schreibt uns einfach gerne an podcast@derstandard.at und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen auf den Podcast-Plattformen, wo ihr uns hoffentlich schon abonniert habt. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint dann kommende Woche. Ich bin Philipp Bramer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wir erforschen, wir informieren, wir organisieren, wir argumentieren, wir überzeugen, wir machen. Mit deiner Unterschrift schützen wir Österreichs Trinkwasser vor PFAS-Pestiziden. Global2000.at/Petitionen